Liebe Geschwister, ich kann leider das, was wir gestern Abend besprochen haben, nicht wiederholen. Wenn Sie gestern nicht dabei sein konnten, haben Sie ja die Möglichkeit, eine Kassette zu bestellen, denn der Zusammenhang ist schon wichtig. Vielleicht nur den einen Satz. Wir sahen in der verworfenen Königin Vasti, die ihre Schönheit nicht zeigen wollte auf dem Feste des Ahasveros, das Gesetz und den Gesetzesbund. Und anstelle dieser verworfenen Königin Vasti ist ja dann, wie wir heute sehen werden, Esther getreten. Und wir haben schon angedeutet, dass wir in Esther in ihrem doppelten Namen den Haushalt der Gnade und den neuen Bund sehen dürfen. So wie Paulus auch einmal in der Sarah, der Frau Abrahams, die Freiheit des Evangeliums in einem neuen Gottesbund gesehen hat. Und nun möchte ich zunächst lesen aus Esther 2, Vers 1 bis 7. Nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, gedachte er an Vasti und an das, was sie getan und was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Diener des Königs, die ihn bedienten, man suche dem König Mädchen, die Jungfrauen sind und schön von Ansehen, und der König bestelle Beamte in allen Landschaften seines Königreiches. Wir erinnern uns, es waren 127 Provinzen, damit sie alle Mädchen, die Jungfrauen sind und schön von Ansehen, nach der Burg Susan in das Frauenhaus zusammenbrächten, unter die Aufsicht Heges oder aber Hegais. Der Name erscheint in zwei Formen: des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen. Und man gebe ihnen Reinigungssalben. Und das Mädchen, welches dem König gefallen wird, werde Königin an Vastis Stelle. Und das Wort gefiel dem König, und er tat also. Es war ein jüdischer Mann in der Burg Susan, sein Name war Mordokai, der Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes Kis, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem weggeführt worden war mit den Weggeführten, die mit Jekonja, dem König von Juda, weggeführt wurden, welche Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte. Und er erzog Hadassah, das ist Esther. Hier haben wir die beiden Namen, die Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Nun, das dürfen wir nicht absolut setzen. Natürlich hatte sie einen Vater und eine Mutter, die gestorben waren, und sie war als Waisenkind aufgewachsen. Und das Mädchen war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordokai sie als seine Tochter, als seine Pflegetochter angenommen. Zunächst bis hierhin. In 12 Wörtern wird uns hier Mordokai vorgestellt. Mordokai heißt zu Deutsch die zerriebene oder die selbst ausfließende Myrrhe. Bei dem Myrrenstrauch konnte man die Myrrhe auch in einer anderen Weise gewinnen, indem man Schnitte in die Rinde machte. Das war die weniger wertvolle Myrrhe. Die selbst ausfließende Myrrhe aber allein, die wertvollste Myrrhe, wurde verwandt als Bestandteil des heiligen Salböles, mit dem Priester, Könige und Propheten in Israel gesalbt wurden, und welches ein Bild ist für den Heiligen Geist. Selbst ausfließende Myrrhe, die Myrrhe ist ja ein Bild des Leidens. Zur Geistessalbung gehört also das Leiden wesentlich dazu. das Leiden in der Nachfolge Jesu Christi, der uns seine Fußspuren auch des Leidens hinterlassen hat. Und da ist nun wirklich die selbst ausfließende Myrrhe, das nicht von Gott erzwungene Leiden, sondern das von uns bejahte Leiden, für das wir dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit Dank sagen, wertvoller als das, was Gott an Nöten und Leiden und Drangsalen in unserem Leben erzwingen muss. Mordechai ist der Sohn Jairs. Jair heißt der Lichtspendende, der Aufstrahlende, der Erscheinende. Ich denke hier an Malachi 4, Vers 2. Euch aber, die ihr seinen Namen fürchtet, soll aufgehen oder aufstrahlen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln, in ihren Strahlen. Er ist ein Nachkomme Simeis, jenes Simei, der einstmals David auf seiner Flucht gelästert hat. Und er kommt aus dem Stamme Kis und ist ein Benjaminiter, ebenso wie später Saulus von Tarsus. Das ist bedeutsam. Saul, der König aus dem Stamme Benjamin, hatte ja Amalek vernichten sollen. Und er hat den Fürsten Amaleks und große Teile der Amalekiter geschont. Mordechai muss nun die Vergeltung Jahwes nachvollziehen an Haman, dem Fürsten der Amalekiter, dem Agag, dem Großgog, wie er heißt. Aber das lasse ich erst einmal bis morgen und das legen wir zurück. Also 12 Wörter einer Vorstellung. Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes Kis, ein Benjaminiter, ein jüdischer Mann. Er ist Onkel, das heißt Ziehvater und Erzieher der verwaisten Esther. Mordechai selbst. Die selbst ausfließende Myrrhe stellt Israel dar, welches im Gericht steht und im Exil, welches also noch nicht zu Ehren und Würden, zu Herrscherstellung gekommen ist. Aber er erzieht Esther. Die kommende Gemeinde, die aus Israel kommt, die der Fettigkeit des Ölbaumes Israel teilhaftig wird und seiner Segnungen, die ist von Mordechai gleichsam erzogen worden. Wir werden dann noch darauf zurückkommen. Esther ist schon in königlichem Glück und Glanz und wird nun bald dem Könige zugeführt. Mordechai ist noch in Vergessenheit und Leiden. Er sitzt zwar im Tore, wo sich die Würdenträger zu versammeln pflegen, aber er sitzt dort paradoxerweise nicht geschmückt in Herrlichkeit und Pracht, mit einer Krone und mit einem Siegelring angetan, sondern in Sack und Asche, weil er von dem Pogrom, von dem geplanten Pogrom Hamans seines Widerstands Sachers erfahren hat. Also noch einmal, Esther ist schon in königlichem Glück und Glanz, Mordechai noch in Vergessenheit und Leiden, so wie die Gemeinde zu Würden geführt wird, ihrer Verherrlichung entgegengeht, ihrem Abschluss, aber Israel noch nicht erlöst ist, noch nicht eingegangen ist in die Errettung Gottes. Ich denke hier gerne an einen Ausflug, den Missionar Robert Schad mit uns einmal gemacht hat nach Straßburg. Und wir haben dort das Straßburger Münster mit ihm besucht. Die Fahrt war weniger schön. Er ist ja mit dem Volkswagen gefahren wie mit einem Panzer auf Angriff. Und als wir dort im Dom waren, da sagt er, jetzt kauft ihr euch was. Und das habe ich hier, das ist eine Postkarte. Zum Gedenken an diesen schönen Tag, und an diesen wertvollen Bruder, den wir beide sehr geliebt und geschätzt haben. Auf dieser Karte sind zwei Frauengestalten zu sehen, die wir auch gesehen haben am Portal des Straßburger Münsters. Die eine Frauengestalt, die Ekklesia. Ein ziemlich arrogantes Frauenzimmer. Jedenfalls hat der Künstler sie so dargestellt. Geschmückt mit einer Krone, sie hat die Kreuzesfahne in der Hand, steht triumphierend da und hat den Abendmahlskelch in der anderen Hand und schaut verächtlich auf die Synagoge herab. Die andere Frauengestalt, die Synagoge, hat einen gebrochenen Stab in ihrer Hand und in ihrer linken eine zerrissene Torarolle. Also Israel im Leiden, Mordokai, Esther, die Gemeinde schon in Glück und Glanz. Wir haben gelesen in Kapitel 2, Vers 7, Hadassah, das ist Esther. Er erzog Hadassah, das ist Esther. Das sind also zwei verschiedene Namen für eine Person. Hadassah, das ist Esther, hat den Zahlwert 8 mal 144 oder 8 mal 12 mal 12. Und die Zahl 144 erinnert uns an die 144.000 Erstlinge, die einmal in Israel den Anbruch der Erlösung bilden werden. Wenn ich hier gelegentlich einmal einige Zahlenwerte sage und Sie das nicht interessiert, bin ich Ihnen nicht böse, wenn Sie eine Sekunde weghören. Esther, der Name Esther selbst, hat den Zahlwert 661. Und das ist der gleiche Zahlwert wie das Wort Shoshana. Shoshana aber ist die Passa-Lilie. Es war ja das Passa-Fest, an dem Esther nach dreitägigem Fasten vor den König geladen war und dort das Anliegen vorbrachte, dass Haman das jüdische Volk vernichten wolle im Persischen Reich. Die Passa-Lilie Shoshana, die auch eng verwandt ist mit dem Namen Susan für die Stadt, die die meisten Juden in Persien barg. Im jüdischen Gebetsbuch zum Purimfest, also zu jenem Fest, dass das Buch Esther zum Inhalt hat, wird Israel bezeichnet als die Lilie Jakobs, die Shoshana Yaakov, die Passa-Lilie. Und es gibt vier Psalmen, von denen wir ja im Eingang einen gehört haben, die nach Shoshanim gedichtet sind, nach der Passa-Lilie oder nach Shushan Edut, der Lilie der Wahrheit, oder nach Shoshanim Edut. Es sind die Psalmen 45, 69, 60 und 80. Da gewinnt nun der Name Esther schon einen ganz besonderen Duft und eine ganz besondere Schönheit, wenn wir dieses Bild der Passa-Lilie ihr zur Seite stellen. Nun zu den beiden Namen selbst. Wir wollen ja in dieser Gestalt die Gemeinde sehen, die Vasti als das Gesetz abgelöst hat. Hadassah bedeutet Myrte. Myrte ist eine immergrüne Pflanze. Zu Deutsch heißt sie auch die Verborgene, die duftend und mit dunkel glänzenden Blättern in niedrigen Büscheln im wasserreichen Talgrund wächst und die wegen ihres Duftes vor allem bei Hochzeitsfesten und zum Feste Laubhütten verwendet wird. Und das Fest Laubhütten ist ja ein Vorbild für das Tausendjahrreich des Messias. Diese Myrte wächst verborgen im Talgrund. Wir dürfen hier an das Tal des Todesschattens denken, an das Baka-Tal der Tränen, an das Tal Achor der Trübsal, das allerdings von Gott einmal zu einem Tal der Hoffnung umgestaltet wird. Eine Stelle möchte ich lesen zu dieser Hadassah, zu dieser Myrte im Talgrund, die dort verborgen wächst. Sahaja 1, 8 bis 13. Ich schaute des Nachts und siehe ein Mann, der auf einem roten Rosse ritt, und er hielt zwischen den Myrten, welche im Talgrunde wuchsen. Und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Rosse. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und siehe, der Mann, der zwischen den Myrten anhielt, antwortete und sprach, diese sind die, welche Jahwe ausgesandt hat, um die Erde oder das Land zu durchziehen. Und sie antworteten dem Engel Jahwes, der zwischen den Myrten anhielt, und sprachen, wir haben die Erde durchzogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und ist ruhig. Friede und Sicherheit, 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Da hob der Engel Jahwes an und sprach, Jahwe der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht Jerusalems und der Städte Judas erbarmen, auf welche du gezürnt hast diese 70 Jahre? Und das dürfen wir heute wieder sagen, wo es um Jerusalem und um die Städte Judas geht und um die Siedler im Lande der Väter. Und Jahwe antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Und diese gütigen Worte Gottes, diese tröstlichen Worte Gottes werden sich an Jerusalem und an Juda erfüllen. In Hadassah sehe ich einen Teil der Gemeinde der Erstlinge, und zwar jenen Teil der Gemeinde, der gebildet wird aus den jüdischen Erstlingen, die ja auch Glieder am Leibe des Christus sind. Paulus sagt es in aller Klarheit, seien wir nun Griechen oder Juden, Sklaven oder Freie, wir sind alle durch ein und denselben Geist zu ein und demselben Leibe getauft. Das sind nun die Erstlinge Israels, die unvergessen sind. Es werden ja einmal noch 144.000 aus allen 12 Stämmen Israels hinzukommen, die aus den Geburtswehen des Sonnenweibes, das heißt des orthodoxen Israel, herausgeboren werden, die von Gott versiegelt werden, berufen werden, entrückt werden und verherrlicht werden und die der Gemeinde hinzugefügt werden nach dem Zeugnis der Offenbarung, sodass dann das Geheimnis Gottes, und das ist der Christus, vollendet ist. Der zweite Teil der Gemeinde, nämlich die Erstlinge aus allen Sprachen, Zungen und Nationen dieser Welt, wird dargestellt in dem Namen Esther. Und Esther, sahen wir gestern, heißt nach dem Hebräischen, ich habe mich verborgen. Aber es hat noch eine andere Bedeutung. Esther bedeutete auch Glanzstern oder Morgenstern. In der Zeit der Verborgenheit Gottes sind diese Erstlinge auch aus allen Völkern, Sprachen und Nationen wirklich Sterne Gottes, die hier auf dieser Erde sind, bis der Morgenstern Jesus Christus aufstrahlt und seine baldige Erscheinung und Wiederkunft kundtut. Ich möchte hierzu das wunderbare Wort lesen aus Philipper 2, 14 bis 16. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr unverklagbar und durchsichtig seid oder sonnenklar seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten einer verdrehten und verkehrten Generation. Unter ihr strahlet ihr auf als Himmelslichter in dem Kosmos, darstellend das Wort des Lebens, so nach dem Grundtext. Die Erstlinge der Gemeinde, Himmelslichter in einem dunklen Kosmos für unseren Gott und Vater. Sterne in einer dunklen Nachtzeit, so wie es auch Daniel 12,3 bezeugt. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie Sterne immer und ewiglich. Aber Esther und Hadassah sind zwar zwei Namen für die beiden Teile der Gemeinde Jesu Christi, die seinen Leib bildet. Aber es ist eine Person, ein Leib, ein Geist, wie wir eben hörten, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, so wie es in Epheser 3,4-6 bezeugt wird. Und Paulus hat dort die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden im Sinn. Und deshalb kann ich auch nicht sehen, bei allem Bemühen um diese Frage, dass es verschiedene frohe Botschaften gibt, verschiedene Evangelien in der Gemeinde Christi. Für mich gibt es nur ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Die frohe Botschaft Gottes über seinen Sohn. Und Paulus selbst hat es gesagt in Galater 1, dass es kein anderes Evangelium gibt. Aber es sind zwei Darstellungen der einen Erstlingsgemeinde. Gott hat uns ja durch das Wort der Wahrheit ins Leben gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht aller seiner Schöpfung, aller seiner Kreatur seien. Wunderbar, wie dies hier in den beiden Namen vorgebildet ist. Esther oder Hadassah wird in Kapitel 2, Vers 7 bezeichnet als ohne Vater und Mutter. Das weist natürlich darauf hin, dass sie eine Waise war, deren Eltern schon gestorben waren. Aber die Heilige Schrift hat selbst in solchen Aussagen oft noch einen prophetischen Sinn. Ich möchte Sie erinnern, dass in Hebräer 7 darauf hingewiesen wird, dass Melchisedek, der König von Salem, ohne Geschlechtsregister war und ohne Vater und Mutter in der Bibel. Und dass er auf diese Weise dem erhöhten Christus Gottes vergleichbar gemacht worden ist. Von wem? Vom Heiligen Geist, der die Schriften der Bibel gegeben hat. Die Nichterwähnung von Vater und Mutter bei Melchisedek hat also einen prophetischen Sinn. So haben die Apostel die Inspiration der Schriften geschaut, dass selbst ihr Schweigen in bestimmten Punkten für sie noch eine göttliche Offenbarung war. Ja, ohne Vater und Mutter, wenn wir an die Gemeinde Jesu Christi denken. Aber wir dürfen Johannes 1, Vers 12 bis 13 in Betracht ziehen. Er kam in sein Eigentum, jedoch die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Mannes, sondern unmittelbar aus Gott geboren sind. Da haben wir also den Vater der Gemeinde, wenn wir so wollen. Nicht auf Erden, sondern den Vater im Himmel. Und wenn wir nach einer Mutter suchen, dann haben wir eigenartigerweise in Galater 4, Vers 26 auch einen Hinweis auf eine Mutter der Gemeinde. Dort heißt es nämlich, unser beider Mutter, die Mutter der Erstlinge aus Israel und die Mutter der Erstlinge aus den Weltvölkern, ist droben, und damit meint Paulus das himmlische Jerusalem. Eigenartig, haben Sie einmal über diese Stelle nachgedacht? Natürlich dürfen wir das nicht buchstäblich verstehen. Ich sehe dieses himmlische Jerusalem vorgeschattet im Buche Esther in der Stadt Susan, Passalilie. Wiederum Passalilie in Parallelität zur Passahlilie Hadassah Esther. Denn diese Stadt war in eigenartiger Weise am Schicksal der Juden beteiligt. Einmal in der Bestürzung über das, was Israel hier angedroht war durch Haman, einmal aber auch im Jauchzen und Frohlocken über die Errettung Israels. Und das ist erstaunlich. Ich lese über die Bestürzung der Stadt Susan aus Esther 3, Vers 13 bis 15. Und die Briefe, das heißt die Briefe zum Pogrom, zur Vernichtung Israels in Persien, wurden durch Eilboten in alle Landschaften des Königs gesandt, um alle Juden zu vertilgen, zu ermorden und umzubringen. Vom Knaben bis zum Greise, Kinder und Frauen an einem Tag, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und um ihre Habe zu plündern. Und auf dass der Befehl in jeder einzelnen Landschaft erlassen würde, ward eine Abschrift des Schreibens allen Völkern bekannt gemacht, damit sie auf diesen Tag bereit stünden. Da durften sie also schon ihre Messer wetzen. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs eilends aus, und der Befehl wurde in der Burg Susan erlassen, und der König und Haman saßen und betranken sich. Aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Der 60. Vers des Buches Esther. Eigenartig, Bestürzung über das, was Israel hier angedroht wird. Nun wollen wir aber auch noch hören, wie Susan, die Passahlilie, sich mitfreut an der Errettung Israels. Kapitel 8, 15 bis 16. Und Mordekai ging von dem König hinaus, in königlicher Kleidung von purpurblauer und weißer Baumwolle und mit einer großen goldenen Krone und in einem Mantel von Byssus und Purpur. Und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich wegen der Erhöhung und Verherrlichung Mordekais und der Errettung der Juden. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Und das gibt dann die große Freude in Susan. Vielleicht darf ich hier einmal auf die Himmelswelten hinweisen und ihr Mitleiden und ihr Mitloben bei der dramatischen Auseinandersetzung zwischen dem Mordekai Christus und dem Haman Satan und ihren irdischen Gliedern oder Marionetten. Vielleicht ein einziges Wort. Offenbarung 18, 20 heißt es nach dem Gericht über Babel, sei fröhlich über sie, o Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Gerichtsurteil an ihr vollstreckt. Nun muss ich aber eilen, denn wir wollen ja gerne noch die Zubereitung für den König miteinander betrachten. Der Ziehvater und Erzieher Esthers bzw. Hadassas ist Mordekai, Israel. Ich habe es schon angedeutet, die Erstlingsgemeinde aus Juden und Heiden stammt von Israel her. Mordekai führt Esther als eine reine Jungfrau dem König zu, so wie es dann später der Apostel Paulus getan hat. Nach 2. Korinther 11, Vers 2, wo er geschrieben hat, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, auch eure Gedanken verderbt werden, weg von der Einfalt gegenüber dem Christus. Wenn ich gesagt habe, die Gemeinde stammt von Israel her, dann denke ich daran, dass alle Apostel Juden waren, dass Jesus der Messias Judäer war was neuerdings sogar die katholische Kirche entdeckt hat. Und der Papst, dass fast alle Schreiber, wenn nicht alle Schreiber der Bibel, Juden waren. Ja, die Gemeinde ist als Gezweig aus dem wilden Ölbaum herausgenommen und eingepflanzt worden in den edlen Ölbaum Israel und seiner Heiligen und Geliebten, um der Fettigkeit des Ölbaumes, der aus der Wurzel dem Messias herausgewachsen ist, teilhaftig zu werden. Ja, Israel war wirklich ein Erzieher. Wir haben es gestern Abend gesehen. Die Tora, das Gesetz, war ein Erzieher auf Christus hin und hat diese vorbereitende Aufgabe treulich erfüllt. So wie Mordecai, der Esther und Hadassah, beziehungsweise die eine, erzogen hat auf ihren künftigen Dienst und zur Braut des Königs. Ich möchte zu dieser Segnung, die von Israel herkommt, zwei Stellen lesen. Römer 3, Vers 2. Was ist nun der Vorteil des Juden? Oder was ist der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Beziehung, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden, also das Wort Gottes. Und dann noch Römer 9, Vers 4 bis 5, welche Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus welchen dem Fleische nach der Messias ist. Also erzieherlicher Vorbereitsdienst und Erziehung auf Christus hin. Aber nun wird Esther einem anderen Erzieher übergeben. Hadassah kommt nun in eine andere Schule. Sie kommt in die Schule Hegais oder Heges. Und in diesem Hegai sehe ich den Heiligen Geist. Sie kommt in die Pädagogik des Heiligen Geistes, nachdem sie die Pädagogik des Gesetzes durchlaufen hat. Hegai hat den Zahlwert 9 und da denken wir an die neunfache Geistesfrucht. Und in der anderen Schreibweise hat Hegai den Zahlwert 18 und das ist 2 mal 9. Da denken wir an die in den neutestamentlichen Briefen genannten 18 Geistes- und Gnadengaben. Es ist also der Heilige Geist, in dessen Erziehung Esther nun hineingeführt wird, in diesen weiterführenden Erziehung. Ich möchte dazu einen Vers lesen aus einem alten Choral von Paul Gerhardt. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, dass des Todes Macht zerbricht, und die Hölle selbst macht stille. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes lieb, in Ewigkeit. Und dann noch der Vers, seine Strafen, seine Schläge, ob sie mir gleich bitter sind, dennoch, wenn ich's recht erwäge, sind es Zeichen, dass mein Freund, der mich liebet, mein Gedenke und mich von der schnöden Welt, die uns hart gefangen hält, durch das Kreuze zu ihm lenke, alles Ding wird seine Zeit, Gottes lieb in Ewigkeit. Hegai, der Erzieher Esthers im Frauenhaus, der sie vorbereiten will zur Begegnung mit dem König, heißt zu Deutsch der Erwägende, der Betrachtende, der Leise, der Stille. Ja, es ist ein stilles Wirken und verborgenes Wirken des in uns wohnenden Heiligen Geistes, der in uns den Weg der Niedrigkeit geht, weil wir ihn oftmals betrüben Und weil er selbst dann in uns seufzen muss, wenn wir manchmal törichterweise beten und unsere Gebete nur in einer umgewandelten Weise vor den Thron unseres Gottes und Vaters tragen kann. Der Erwägende, der Geduldige, der Betrachtende, der Leise, der Stille, der sehen will, was er in uns ausformen kann, an seinem Wesen und an seinen Grundlinien. Und er hat einen Helfer zur Seite. Shashka, der Lernbegierige oder der Diener der Schönen. Hegai weiß, was fehlt. Er weiß, was fortgetan werden muss an Mängeln. Er ist es, der in der Stille geistlicher Pädagogik für den König und seine Ziele zubereitet und der in uns ausgestaltet, alles, was wahr ist, alles, was würdig ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein ist, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, alles, was eine Charakterstärke ist und alles, was lobenswert ist, so wie es Paulus einmal sagt in Philipper 4, dass wir es erwägen sollen, damit der Gott des Friedens mit uns sei. Der Heilige Geist als der Parakletos, als der Tröster, mit den zugeordneten Helfern, den Hirten und Lehrern der Gemeinde Jesu Christi, ist es, der diesen Dienst vollzieht und der die Gemeinde und ihre Glieder vorbereitet auf die Begegnung mit dem König. Wir lesen in Johannes 16, dass der Heilige Geist uns an alles erinnert, was Jesus jemals gesagt hat. Zweitens, dass er uns überführt von Sünde. Drittens, dass er uns überführt von der Gerechtigkeit Gottes. Viertens, dass er uns überführt vom Gericht. Fünftens, dass er uns hineinführt in das Ganze oder in den Vollumfang der Wahrheit. Sechstens, dass er uns das Zukünftige prophetisch zuvor verkündigt. Und dann siebtens, summa summarum, das Ziel aller seiner Tätigkeit, dass er Jesus in uns verherrlicht. Dass er uns Jesus schön und groß macht. Und das sollte in jeder Verkündigung geschehen, dass der König, der Messias, dass Jesus, der Herr, der Sohn Gottes, uns groß und schön gemacht wird durch den Heiligen Geist. Das Mädchen Hadassah hat ihm sofort gefallen. Es bekommt Reinigungssalben und 7 Dienerinnen, 7 Mägde, so wie die Weisheit Gottes nach Sprüche 9 7 Mägde hat und 7 Säulen ihres Hauses. Wir dürfen getrost einmal in diesen 7 Mägden, die der Hadassah zur Verfügung standen als Dienerinnen, die 7-fache Fülle des Wortes Gottes sehen, die 7-fache Fülle des Lichtes, das uns das Wort Gottes spendet, und die 7-fache Fülle des Heiligen Geistes, so wie sie in Jesajas 11 beschrieben wird. Aber nun möchte ich einmal aus Esther 2, aus dieser Erziehungszeit, einiges lesen. Esther 2, zunächst Vers 8 bis 10. Und es geschah, als das Wort des Königs und sein Befehl gehört und als viele Mädchen in die Burg Susan unter die Aufsicht Hegais zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen. Unter die Aufsicht Hegais, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm und erlangte Gunst vor ihm. Und er beeilte sich, ihre Reinigungssalben und ihre Teile oder Portionen ihr zu geben und ihr die 7 Mägde zu geben, welche aus dem Hause des Königs ausersehen waren. und er versetzte sie mit ihren Mägden in die besten Gemächer des Frauenhauses. Ist nicht auch die Gemeinde schon jetzt im Geiste niedergesetzt inmitten der Himmelswelt über allen Fürstentümern und Mächten und Gewalten? Esther hatte ihr Volk und ihre Abstammung jedoch nicht kundgetan, denn Mordekai hatte ihr geboten, dass sie es nicht offenbaren solle. Das Mädchen gefällt ihm sofort, sie erlangte Gunst bei ihm. Ach, möchte das doch geschehen, dass auch wir durch unseren Wandel, durch unsere Christusliebe, durch das Bekenntnis unserer Schuld, durch unsere Liebe zur Wahrheit und zu dem lebendigen Gott, dem Heiligen Geist, gefallen könnten, dem Erzieher Gottes, dass er Wohlgefallen an uns haben könnte, allerdings Wohlgefallen nur in dem Christus, in dem geliebten Sohn. Es heißt einmal in einem der Petrusbriefe, dass jedes Mal dann, wenn wir unsere Leiden annehmen als Leiden um Christi willen, als messianische Erziehungsleiden, der Heilige Geist, der Geist der Herrlichkeit, ausruhen kann in seinem mühevollen Werk, das er in uns treibt und an uns tut, Stunde für Stunde, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde. Aber dann kann er ausruhen. Dann sind wir ihm wohlgefallen, wohlgefällig und erlangen Gunst bei ihm. Aber ich möchte noch weiterlesen aus Kapitel 2, ab Vers 11. Und Tag für Tag wandelte Mordekai vor dem Hofe des Frauenhauses, um das Wohlergehen Esthers zu erfahren und was mit ihr geschehe. Und wenn die Reihe an ein jedes Mädchen kam, zum König Ahasveros zu kommen, nachdem ihr 12 Monate lang nach der Vorschrift für die Frauen geschehen war, denn also wurden die Tage ihrer Reinigung erfüllt, nämlich 6 Monate mit Myrrhenöl und 6 Monate mit Gewürzen und mit Reinigungssalben der Frauen. Und wenn alsdann das Mädchen zu dem König kam, so wurde ihr alles gegeben, was sie verlangte, um es aus dem Frauenhause in das Haus des Königs mitzunehmen. Am Abend kam sie und am Morgen kehrte sie in das zweite Frauenhaus zurück, unter die Aufsicht Schaaschgas, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Nebenfrauen. Sie kam nicht wieder zu dem König, es sei denn, dass der König Gefallen an ihr hatte und sie mit Namen gerufen wurde. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abihails, des Oheims Mordekais, welche er als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zu dem König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer dem, was Hegai, der königliche Kämmerer, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen. Und Esther wurde zu dem König Ahasveros in sein königliches Haus geholt. Im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen. Es war ihr alles gegeben, was sie verlangte, um es aus dem Frauenhaus der Erziehung mit in das Haus des Königs hinüberzunehmen. Und so wird es einmal sein, wenn all das, was durch den Heiligen Geist uns an Gnadengaben, an Reichtum des Wortes, an Segnung der Erziehung zuteil geworden ist, und wenn wir unser Reifeziel in Christo Jesu erlangt haben, und wenn die Gemeinde vollendet ist, dann wir dann diese Dinge ausgereift und vollendet mit hinübernehmen in das Haus des Königs. Und es möge doch geschehen, dass wir so sind wie Esther, die nichts verlangte, außer dem, was Hegai ihr gab. Außer dem, was der Heilige Geist in seiner Erziehung in uns bewirken will. 6 Monate Erziehung in der Weise, dass Myrrenöl ihre Schönheit fördern soll. Myrrenöl, so sahen wir, ist ein Bild für die Leiden, die Bitterkeit der Myrre. 6 Monate aber auch Balsamsalben, Gewürze und Duft. Wir sind ja auch ein duftender Wohlgeruch in Christo Jesu. Den einen ein Geruch des Lebens zum Leben, den anderen ein Geruch des Todes zum Tode. Und die Balsamsalben, das sind Salben der Heilung, dass die Wunden heilen. Dafür wurden sie verwendet. Und der lebendige Gott wird einmal dafür sorgen, dass alle Wunden, die uns geschlagen worden sind, in der Nachfolge und im Kampf des Glaubens, aber auch alle Wunden, die dem Volke Israel geschlagen worden sind, ausheilen. Dass sie verbunden werden, so wie es in Jesajas 30, 26 heißt. Und das Licht des Mondes wird sein wie das Licht der Sonne. Und das Licht der Sonne wird 7-fach sein wie das Licht von 7 Tagen an dem Tage, da Jahwe den Schaden seines Volkes verbinden und seiner Schläge Wunden heilen wird. Also Myrrenöl der Leiden 6 Monate lang. Dann aber 6 Monate, wo sich der Duft entfaltet und wo Balsamsalben zur Heilung der Wunden gegeben werden. Ich möchte hier hinweisen für die Bibelkenner, dass unter den 7 Geschenken, die der alte Jakob seinen Söhnen für Josef mitgab nach Ägypten, das erste Geschenk die Balsamsalbe war, die Salbe zur Heilung der Wunden, die ihnen geschlagen worden sind. Reinigung und Zubereitung, so heißt das pädagogische Programm Hegais, für die Frauen, sonderlich für Esther, Hadassah. Reinigung und Zubereitung auch für uns, durch Myrrenöl und Balsamsalben, durch Gericht und Gnade, durch Nordwind und Südwind, durch Leiden und Heilung der Wunden, durch Bitterkeit der Myrre, damit wir ein Wohlgeruch Jesu Christi werden. Reinigung im Blick auf die Darstellung vor dem König und im Blick auf jenen Tag, wo die Schönheit Esthers offenbar werden wird, vor dem König. Die Schönheit der Gemeinde. In Epheser 5 steht ja geschrieben, dass wir einmal, wenn wir in einem letzten Reinigungsgericht vor dem Throne Christi gereinigt worden sind und durchrichtet worden sind, ohne Flecken, ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas vor dem Throne seines Gottes und Vaters dargestellt werden, mit den Worten, siehe, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Und dafür dient die Reinigung schon jetzt, damit jenes Ziel erreicht wird, wo das verborgene Leben in uns, das verborgen ist mit dem Christus im Gott, eines Tages offenbar werden kann, wenn er, der Christus, offenbar werden wird, weil in den kommenden Äonen Gott den ganzen Reichtum seiner Güte und Langmut an uns, den vollendeten Gliedern der Gemeinde des Christus, darstellen will. Dazu dient die Reinigung im Wasserbad des Wortes, Epheser 5, Vers 26. Dazu dient die Reinigung, die jeder erfährt, der die Hoffnung hat, die lebendige Hoffnung, dem Christus gleich zu sein und ihm gleichgestaltet zu werden. Ein jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst, gleich wie der Christus rein ist. Dazu noch das Wort 2. Korinther 7, 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir das Geheiligtsein vollenden in der Furcht Gottes. Ach, dass auch wir eines Tages alles das mit hinübernehmen könnten in das Haus des Königs, was Hegai, was der Heilige Geist in uns ausgestaltet hat. Ich möchte ganz kurz noch etwas sagen zum Werdegang der Esther. Das erste haben wir ja schon gelesen. Sie verbirgt lange Zeit ihre Herkunft. Sie verrät also im Frauenhaus niemandem, dass sie eine Jüdin sei. Esther konnte ja auch von den Persern anders gedeutet werden, nämlich als Astarte. Der Name Esther hat nichts verraten. Sie hält heimlich ihre Hand über den trauernden Zions. Und das ist Mordekai, der im Tore des Königs in Sacktuch und Asche sitzt. Sie sendet dazu Hattak, den Kämmerer, der immer wieder Botschaften hin und her sendet und der die Verbindung mit Mordekai aufrechterhält. Gemeinde und Israel, Israel und Gemeinde. Was wäre das denn, wenn zwischen diesen beiden eine solche Wechselbeziehung bestanden hätte? Auch in der Kirchengeschichte. Mordekai gebietet der Esther schließlich, sich für Israel zu verwenden, das bedroht ist von der völligen Vernichtung. Ihr anfängliches Zögern und ihre Verweigerungshaltung dieser Bitte gegenüber wird endlich überwunden. So wie es ja auch in der Kirchengeschichte lange Zeit eine Verweigerungshaltung der Gemeinde gegenüber Israel gegeben hat. Israel, das berufen ist, einmal im Reiche des Messias über diese Erde zu herrschen, königlich zu herrschen und das Missionsvolk des Messias zu sein. Wie hat doch die Gemeinde sonderlich in den ersten Jahrhunderten und im Mittelalter dieses Israel verschmäht, hat so getan, als kenne es die Synagoge nicht, hat arrogant auf die Synagoge herabgeschaut. Eigentlich wäre sie ja berufen worden, Eifersucht zu erwecken durch Liebesdienste an Israel, an dem verblendeten Israel. Möchte dazu lesen Römer 11, 11 bis 14. Sondern durch ihren Fehltritt, den Fehltritt Israels, ist den Nationen das Heil zuteil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun fürwahr der Apostel der Nationen bin, verherrliche ich meinen Dienst. Ob ich auf irgendeine Weise mein Fleisch zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Natürlich zur Eifersucht reizen, indem wir ihnen die Liebe vorhalten, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Zu dieser Berufung wäre die Gemeinde berufen gewesen. Ach, könnte doch die Kirchengeschichte Nr. 2 in diesen unseren letzten Tagen etwas davon zeigen, von dem, was wir als Gemeinde des Leibes Christi gegenüber Israel sind und sein sollten, bis das Israel endlich errettet werde. Auch wir sind Wächter auf den Mauern Jerusalems, wie es in Jesaja 52, 8 heißt. Stimme deiner Wächter, sie erheben die Stimme, sie jauchzen insgesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie Yahweh Zion wiederbringt. Und das haben wir gesehen, Auge in Auge, 1948, 1967, wo die Stadt Jerusalem heimkehrte und Judäa, das Land der Vätern. Und Jesaja 62, 6, auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Hoffentlich. Hoffentlich. Ihr, die ihr Yahweh erinnert, gönnet euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem befestigt und bis er es zum Ruhme macht auf Erden. Und nun möchte ich endlich Esther 4 lesen. Wir müssen ja auch den Text der Megillot Esther, der Buchrolle Esther, immer wieder lesen. Esther 4, ab Vers 6. Da ging Hattak zu Mordekai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tore des Königs lag. Und Mordekai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war. Und den Betrag des Silbers, welches Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs für die Juden darzuwegen, um sie umzubringen. Auch gab er ihm eine Abschrift des in Susan erlassenen schriftlichen Befehles, sie zu vertilgen, um sie der Esther zu zeigen und ihr kundzutun und um ihr zu gebieten, dass sie zu dem König hineingehe, ihn um Gnade anzuflehen und für ihr Volk vor ihn zu bitten. Und zu diesem Gebetsringkampf sind auch wir in dieser letzten Zeit aufgerufen. Zu diesem Gebetskampf für Israel. Und Hattak kam und berichtete der Esther die Worte Mordekais. Da sprach Esther zu Hattak und entbot ihn an Mordekai, alle Knechte des Königs und das Volk der Landschaften des Königs wissen, dass für einen jeden Mann und Frau, der zu dem König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen wird, ein Gesetz gilt, nämlich, dass er getötet werde. Denjenigen ausgenommen, welchem der König das goldene Zepter entgegenreicht, dass er am Leben bleibe. Ich aber bin seit nunmehr 30 Tagen nicht gerufen worden, um zu dem König hineinzugehen, sagt Esther. Nebenbei gesagt, wir haben alle Zeit Audienz bei dem König aller Könige. Und man berichtete Mordekai die Worte Esthers. Mordekai ließ der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du im Hause des Königs allein vor allen Juden entkommen werdest. Nein, mal der Antichrist kommen wird und auch seine Vorboten, dann wird es gegen Israel gehen, aber auch gegen die Gemeinde. Und ein jeder, der Israel liebt und zu Israel steht, wird dafür zahlen müssen. Denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Orte her erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist? Verweigerung der Gemeinde. Und dann ist tatsächlich diesem von der Gemeinde verschmähten und gequälten und oftmals gefolterten und gejagten Israel von einem anderen Orte her Rettung geworden. Durch den Zionismus, durch einen Journalisten Theodor Herzl, der die Idee der Heimkehr ins Land der Väter hatte, durch die Erfindung des Chemikers Weizmann, die schließlich zur Balfour-Erklärung der Engländer führte, die den Juden versprachen, sie sollten ganz Palästina als Heimstätte bekommen, das heutige Jordanien, die sogenannte Westbank, und das heutige Israel zusammen. Und dann schließlich war es auch die Gräueltat Hitlers, endlich aber sogar der Beschluss der Vereinten Nationen, der Israel heimführte. Wenn du irgend schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Da hat Gott diese Menschen und Mächte benutzt, um Israel wieder heimzuführen. Und die Gemeinde hat versagt. Wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann wundere ich mich nicht, wenn heute kein Jude von uns evangelisiert werden will, weil sie im Zeichen des Kreuzes und im Zeichen des Christus gefoltert und gejagt und gequält worden sind. Da ließ Esther dem Mordekai antworten: Gehe hin, versammle alle Juden, die sich in Susan befinden, und fastet meinethalben und esset nicht und trinket nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich werde mit meinen Mägden ebenso fasten bis zum Passahabend. Und alsdann will ich zu dem König hineingehen, was nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Das ist das tapfere und kühne Wort der Esther schließlich und endlich. Mordekai ging hin und tat nach allem, was Esther ihm geboten hatte. Unter dieser Devise sollte die Gemeinde heute stehen: Bekenntnis zu Israel, Gebet für Israel. Unter der Devise: Komme ich um, dann komme ich um. Der Sohn der Esther und des Ahasveros war ja dann Artaxerxes oder Artasasta, wie er in der Bibel genannt wird, der die Rückführung Israels unter Esra und Nehemia einleitete und den erneuten Tempelbau befahl. Und auch wir warten in unseren Tagen, dass der Tempel in Jerusalem wieder gebaut werde. Noch vor der Wiederkunft Christi wird dies geschehen. Der Sohn Esthers, unterwiesen von seiner jüdischen Mutter, das wissen wir es, warum er Israel so freundlich gesonnen war. Ich möchte diesen Dienst schließen mit einem Gedicht von Meta Häuser, die so manche Kirchenlieder gedichtet hat, aber dieses ist unbekannt. Armes Zion, traure nimmer, über deiner Mauern Trümmer strahlt der Hoffnung ew'ges Licht. Berge weichen, Hügel wanken, doch Jehovas Heilsgedanken, seine Worte wanken nicht. Was die Seher dir verkündet, Volk, dem Ewigen verbündet, endlich sollst du solches schauen. Bald in angenehmer Stunde wird zum neuen Friedensbunde sich dein Heiliger dir vertrauen. Ewig will sich dir verloben, der dir 1000 Liebesproben in der Zeiten Anfang gab. Deine Wüste soll erblühen, Sarons Rose wieder glühen unter seinem Hirtenstab. Wie wirst du in Wonne weinen? Hast du erst erkannt den Deinen, der zu Heiden sich gewandt, der die Sünden gleich der Wolke tilgt und seinem Erstlingsvolke stets noch winkt mit treuer Hand? Und dann der letzte Vers zu dem Thema Gemeinde und Israel, Esther und Mordekai. Lass dir unsere Schuld bekennen, die wir längst nach dir uns nennen, sündigten an Israel, haben lang dein Volk gehöhnet, kalt zertreten statt versöhnet. O vergib, Immanuel. Amen.